Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Nase fristet in der Literatur eher ein Nischendasein, abgesehen vielleicht von Rostands Cyrano de Bergerac, jenem Dichter, dessen riesige Nase zwischen ihm und seiner Liebe steht, und Nikolai Gogols Erzählung Die Nase. Letztere war die Vorlage für die gleichnamige Oper von Dmitri Schostakowitsch, die nun von Karin Bayer in Hamburg inszeniert wurde, dazu gleich ein Gespräch. Außerdem hat Ersan Montag Brechts Drama Baal in Berlin auf die Bühne gebracht. In Mannheim sind Fotografien des litauischen Fotografen Antanas Sutkus zu sehen. Und in Kroatien reibt sich die Regierung an einem Film über den Zweiten Weltkrieg. Das alles in dieser Ausgabe von Kultur heute. Mein Name ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen. Zuerst aber gehen wir nach Venedig. Dort wurde gestern Abend der Goldene Löwe bei den Filmfestspielen vergeben, wobei den Gewinnern die Aufmerksamkeit von hunderten protestierender Klimaaktivisten gestohlen wurde. Die hatten nämlich den roten Teppich besetzt. Der Goldene Löwe wurde trotzdem vergeben und er ging an den Amerikaner Todd Phillips für seinen Film Joker mit Joaquin Phoenix in der Titelrolle. Für seine Darstellung des späteren Gegners von Batman gab es minutenlangen Applaus.
Was ich an diesem Charakter so attraktiv fand, lässt sich kaum definieren. Ich wollte das auch gar nicht. Ich wollte dieses Geheimnis behalten. Auch beim Drehen haben wir jeden Tag neue Schattierungen dieser Persönlichkeiten entdeckt. Wirklich bis zum letzten Tag.
So Joaquin Phoenix. Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Ist Joker von Regisseur Todd Phillips der verdiente Gewinner von den insgesamt 21 Beiträgen im Wettbewerb?
Ich finde schon, weil der Film ästhetisch und atmosphärisch so besonders ist. Der spielt ja in einem chaotischen, dystopischen New York oder Gotham City, in dem das Recht des Stärkeren herrscht. Und da wirkt das fast wie ein vorzivilisatorischer Zustand. Und schon in den ersten Einstellungen ist in diesem Film im Radio von einem mehrtägigen Müllstreik die Rede. Und diese Titelfigur des Joker, die ist eigentlich ja ein Clown, ein Mann, der als Kind misshandelt wurde und der das Lachen und die Unterhaltung als Strategie der Verdrängung und des Überlebens braucht. Und letztlich bekommt dieser von Joaquin Phoenix gespielte Joker oder spätere Batman-Gegenspieler, der bekommt gar keine Chance und wird von der Gesellschaft in die Gewalt hineingetrieben. Und ich fand es schon sehr faszinierend, dass Robert De Niros Taxi Driver aus Martin Scorseses Film hier so eine Art Auferstehung feiert, eine wirkliche Inkarnation eigentlich.
Jetzt hat die Einladung von Roman Polanski, Regisseur des Films J'accuse, viel Kritik im Vorfeld hervorgerufen. Er hat für sein Werk über die antisemitische Dreyfus-Affäre vor 120 Jahren in Frankreich den großen Preis der Jury bekommen. Das ist der zweitwichtigste Preis beim Festival. Kann man das auch als politische Entscheidung lesen und wie waren die Reaktionen darauf?
Ich glaube nicht, dass es eine politische Entscheidung war. Ich glaube, es war eine Entscheidung für den Film und die Reaktionen waren sehr verhalten. Es gab kaum Applaus, nur ein ganz bisschen ruhigen Applaus. Fand ich auch richtig, weil man muss das trennen und dieser Film ist schon sehr außergewöhnlich, weil uns Roman Polanski mit hineinnimmt in ein System, nämlich das System des französischen Militärgeheimdienstes um 1894. Und dieses System ist getragen von Nationalismus, Antisemitismus, von tiefen Ressentiments. Dieser Film erinnert eben auch sehr an die heutigen Kommunikationsblasen, an diese geschlossenen Milieus von Menschen, die in den sogenannten sozialen Medien immer nur das finden, was sie überhaupt schon wissen oder zu wissen glauben. Und das ist eben toll, dass eben auch Polanski dieses Geheimdienstsystem dann nochmal auch als sehr geschlossenes System ästhetisch inszeniert.
Der Regiepreis, der ging an den schwedischen Regisseur Roy Andersson für seinen Film über die Unendlichkeit. Und Roy Andersson hat in Venedig schon einmal gewonnen. Der Preis dieses Jahr auch eine Reminiszenz an das europäische Autorenkino.
Also ich bin begeistert, ja schon, von diesem Roy Andersson. Ich finde, dass er einer der durchgeknalltesten und eigenwilligsten Autorenfilmer eigentlich der Welt ist. Und dieser neue Film, der besteht aus einzelnen Szenen, sind so 1 bis 3 Minuten, die mal sehr statisch inszenierte Alltagsbeobachtungen sind, dann auch wieder Sketche mit Pointen. Da fällt einem sofort das Wort Condition Humaine ein oder auch Comedy Humaine. Und dieser Film hat eine wirklich unglaubliche Ästhetik. Das sind wieder diese weißlichen, hellen Räume von Roy Andersson, Und ich hatte so das Gefühl, dass sich unsere kleine Endlichkeit in der Unendlichkeit dieser Räume spiegelt. Also so eine wahnsinnige Ästhetik. Und manchmal hatte ich das Gefühl, dass die Figuren in diesem Film irgendwie schon im Himmel sind durch diese weißliche Ästhetik. Und dass sie in diesem Himmel das tun, was sie schon immer getan haben, nämlich Champagner trinken, Kriege führen, ihren Neid ausleben oder auf dem Bahnhof auf den Liebsten oder die Liebste warten. Also wirklich ein ganz großes Panorama.
Wenn ich vorhin danach gefragt habe, ob der große Preis der Jury für Roman Polanski vielleicht auch eine politische Entscheidung war, dann meinte ich damit, dass solche Einladungen natürlich auch immer stattfinden, weil man einen Überblick über das Kino der Gegenwart geben will und vielleicht auch zeigen will, im Fall von Polanski, dass Moral in dem Fall hinter der Aussage vielleicht hinten anstehen muss. Welche als Gesamteindruck, welche Erzählung bietet denn das Kino, das Sie gesehen haben, über die Gegenwart?
Ich fand erstmal, dass es viel klassisches Erzählkino auf diesem Festival gab, was den Vorteil hat, dass die meisten dieser Filme, über die wir jetzt gesprochen haben, auch ins Kino kommen werden. Das ist ja heute auch nicht mehr so selbstverständlich. Und ich fand es schon interessant, dass dieses Kino, diese Filme der Welt einen Spiegel, auch einen Zerrspiegel vorhalten, aber dass auch die Gewinnerfilme, über die wir jetzt gesprochen haben, dass die ihre Bilder eben nicht mit Botschaften überfrachten, sondern man muss sich in diesem Kinospiegel schon selbst entdecken. Also ganz so leicht machen es einem diese Filme nicht.
Katja Nikodemus über die Gewinner bei der diesjährigen Filmbiennale in Venedig. Horror, Groteske und Komödie liegen beim Joker nah beieinander. Eine Eigenart, die die Oper Die Nase von Dmitri Schostakowitsch aber vielleicht noch mehr auszeichnet. Hier macht sich eine Nase selbstständig von ihrem Träger Kowaljow. Der läuft von nun an ohne sein Riechorgan in St. Petersburg herum und die Nase ohne ihn. Schostakowitsch hat die Erzählung rund 100 Jahre, nachdem Nikolai Gogol sie veröffentlicht hatte, zu einer Oper verarbeitet. Theaterregisseurin Karin Bayer hat damit nun ihr Musiktheaterdebüt in Hamburg gegeben, an der Staatsoper, deren musikalischer Leiter Kent Nagano hat dirigiert. Julia Spinola war bei der Premiere gestern Abend dabei. Das ist ja ein irrer Stoff, 1930 zum ersten Mal szenisch aufgeführt, also zu Stalin-Zeiten. Gogol hat die Erzählung im zaristischen Russland veröffentlicht. Also hier ist nicht nur das Groteske, das Komische am Werk, Frau Spinola, sondern auch der Schrecken.
Ja, absolut, natürlich. Also Schostakowitsch selbst hat auch immer wieder betont, die Nase sei eine schreckliche Geschichte und keine komische. Gogol nimmt in dieser surrealistischen Erzählung ja nicht nur die Überheblichkeit des selbstgefälligen Beamten Kowaljow auf die Schippe, der seine Nase eben so hoch trägt, dass sie ein Eigenleben zu führen beginnt, sondern auch die Unmenschlichkeit des zaristischen Überwachungsstaats. Und daran knüpft Schostakowitsch im postzaristischen, von Weltkrieg, blutigsten Bürgerkrieg und schließlich vom zunehmenden Staatsterror gebeutelten Russland unmittelbar an. Das ist eine Gesellschaft voller Zombies, voller brutal versehrter, körperlich und seelisch verstümmelter Duckmäuser, die er zeigt. Auch musikalisch in diesem geradezu kubistischen Irrsinn der Partitur, die unglaublich radikal Zirkusmusik und Choräle, lächerliche Märsche, delbe Polkas und so comichaft lautmalerisch gegeneinander schneidet.
Ja, hören wir doch mal kurz rein. Karin Bayer hat sich ja explizit dieses Stück gewünscht. 13 Jahre hat sie keine Oper mehr inszeniert. Was hat sie denn so an dem Stoff interessiert? Was hat sie daraus gemacht?
Also ich glaube wirklich dieses wahnwitzige Tempo und dieser Anspielungsreichtum. Und da versucht sie wirklich mit dieser Überfülle des Stücks mitzuhalten und bleibt ziemlich nah an der Vorlage. Stalin ist als Karikatur mit Schnurrbart und dicken Augen allgegenwärtig auf der Bühne, der glotzt einem aus einem Barbierspiegel entgegen. Alle Polizisten und Soldaten tragen seine Züge. Und auf der Drehbühne erhebt sich so ein großer Überwachungsturm mit roten Fahnen, die geschwenkt werden. Auch die futuristischen Utopien der Diktatur werden angedeutet. Also Technisierung, Raumfahrt, dieser Aufbruch in ein neues Zeitalter. Und zugleich parieren die Darsteller wirklich diesen grotesken Witz mit Tanz- und Slapstick-Einlagen, was zum Teil sehr witzig ist, wenn etwa die eigenmächtige Nase, unter der ein schmaler Tänzer steckt, übermütig und aufsässig herumhüpft. Nach einer Weile ermüdet es aber auch, weil wirklich alles, jeder Galopp, jeder Walzer nachgetanzt wird auf der Bühne. Und dann kippt es so ein bisschen ins Dekorative und das nimmt der Inszenierung ein bisschen an Schärfe.
Es gibt ja in diesem Stück viele Singrollen. Es ziehen auch ständig irgendwelche singenden Gruppen über die Bühne. Ist das für den Zuschauer eigentlich eine große Überforderung musikalisch?
Also ja, natürlich ist es eine unglaubliche Überrumpelung. Es wird aber großartig gesungen hier. Das meiste sind ja wirklich kleine Rollen, die auch Sprechgesang haben. Der Einzige, der wirklich eine richtig kantable Rolle hat, ist eben Kowaljow. Den singt Bo Skofus, diesen Beamten singt Bo Skofus. Und der ist auch als Namenloser der einzig normal aussehende Mensch auf der Bühne. Er steckt nicht in diesen madenähnlich gepolsterten Kostümen. Und er macht das wirklich großartig. Also er verkörpert wirklich diesen ausgestoßenen, panisch nach seinem Körperteil suchenden Menschen mit unglaublicher Leidenschaft und Leidensfähigkeit. Aber auch die Sänger der vielen anderen Partien kann man nur ein bisschen ungerecht pauschal loben.
Eine Sache müssen wir noch klären, Frau Spinola, vielleicht wenn es auch nur ein Detail ist, aber diese Nase, die sich selbstständig macht, wie wird die überhaupt szenisch dargestellt?
Ja, wie gesagt, durch eine mal größere, mal kleinere, quasi ein Requisit unter einer Maske, unter der eben ein Tänzer steckt. Sie ragt hier aber auch mal bei einem der Protagonisten als Fettwanst aus dem Hemd, das geöffnet wird. Und rollt auch einmal ganz klein auf einem Rollschuh über die Bühne. Also es gibt viele Möglichkeiten.
Julia Spinola über die Premiere von Schostakowitschs Nase an der Staatsoper in Hamburg, inszeniert von Karin Bayer. Und nach dem Joker und der Nase nun noch eine dritte, vielleicht nicht groteske Figur, aber zumindest eine zwischen Genie und Wahnsinn. Baal ist Künstler, ebenfalls ein Außenseiter der Gesellschaft und das ist durchaus auch sein Verschulden, denn er behandelt die Menschen um ihn herum, vorsichtig formuliert, nicht besonders gut. Bertolt Brecht schrieb das Drama als Parabel auf eine Gesellschaft, in der auch die Kunst dem Kapitalismus unterworfen wird und der Künstler zur Karikatur wird. Der Regisseur Ersan Montag hat das Stück nun am Berliner Ensemble inszeniert. Freitagabend war Premiere. Eberhard Spreng hat zugesehen und in den urbanen Wahnsinn geblickt.
Eine freudlose Gasse mit schiefen Hausfassaden und schrägen Laternen in den wilden Farben des Expressionismus. Und diese sich perspektivisch verjüngende Gasse bevölkert eine Gruppe von Schauspielern in hautengem Stretch, auf dem mit derben Pinselstrichen nackte Frauenkörper aufgemalt sind, in übersteigerten Konturen und Schattenwirkungen. Ein Caligari-Kabinett hat Ersan Montag hier errichtet und wie im berühmten Filmvorbild gelingt es dem bilderstarken Regisseur, die Raumwirkungen der Bühne und die Körper seiner Akteure in die zweidimensionale Flächigkeit der Malerei zu übertragen. So als stünde dem Publikum da gar nicht die Physis und Körperlichkeit des Theaters vor Augen. Erstarrt in ihren gesellschaftlichen Konventionen finden sie einen Reiz an dem genialischen Gossenlyriker Baal, seiner animalischen Attraktivität, seiner scheinbaren Freiheit. In Ersan Montags Cross-Gender-Version spielt diesen Baal Stefanie Reinsberger.
Alle Laster sind so etwas gut. Nur der Mann sagt mal nicht, der sie tut. Laster sind, was weiß man, was man will. Sucht euch zwei aus, denn eines ist zu viel.
Reinsbergers Baal kraftmeiert über die Bühne. Vom rotzigen Balladensänger, der schnoddrige Rücksichtslosigkeit zeigt, bis zum hemmungslosen Schluchzen über die Kollateralschäden ihres Triebgeschehens, wenn der Selbstmord einer Frau zu beklagen ist, die sie dem besten Freund ausgespannt hatte. Dieser Johannes wird gespielt von Judith Engel, die in dem langen Abend am BE wie eine verkörperte Reue über die Bühne geistert. Sie ist damit der Kontrapunkt zu einem dem Nihilismus zutreibenden Bürgerschreck und Poet Moody. Judith Engel spielt aber auch Baals Mutter. Auch sie ist eine bleichgesichtige Vorwurfsinstanz.
Ich fühle mich nicht so wohl.
Das Blaue, du trinkst schon wieder. Oh, du Schwamm, anstatt dass du arbeiten würdest und deiner alten Mutter das Leben nicht zu einer Hölle machen. Es ist eine Hölle.
Ersan Montag hat für seine Bühnenfassung Textauszüge aus den diversen Baal-Manuskripten kollagiert. Auf diese Weise verleiht er der Mutterfigur aus der ersten Fassung ein besonderes Gewicht. Nur Stefanie Reinsberger, Judith Engel und Kate Strong, die Freund Eckhart verkörpert, unterscheiden sich von der expressionistisch gestylten Bühnengesellschaft mit vergleichsweise dezenter Kleidung und Schminke. Wo das Establishment in der expressionistischen Pose erstarrt, muss die Reinsberger mit heftigem Powerplay ihr extravagantes Menschsein behaupten. Immer wieder kehrt sie für den spirituellen Rückhalt in einen bizarren Tempel der Lust zurück. In einem der vier Räume der Drehbühne haben Ersan Montag und Marcel Teske hier in einer hochaufragenden Apsis eine gigantische, dämonisch grinsende Barbie-Puppe aufgerichtet, ihr ein männliches Geschlechtsteil angepappt und schwarze Teufelshörnchen aufgesetzt. Diesem Hermaphroditen und Gottvater fällt Baal zu Füßen, wirft in einer grotesk-komischen Szene kleine, abgehackte Hände und Füße in einen großen Fleischwolf und dreht sie zu den Worten »Hat doch Hand und Fuß, das ist Kunst« an der Kurbel. Wer will, mag das als Hinweis auf den vorantiken Opferritus verstehen, als Gott Baal Kindsopfer dargebracht wurden. Lebhaftes Lachen im Publikum und doch eine herbe Erkenntnis. Dieser Baal kann mit seiner Kunst heute rein gar keinen Schrecken mehr verbreiten. Den baalschen Normenkonflikt von Gesellschaft und Lyrik kann man sich nicht mehr vorstellen. Brechts Baal war dereinst eine Reaktion auf das überschwängliche Künstlerdrama Der Einsame des späteren NS-Kulturfunktionärs Hans Joost, das seinerseits über den alkoholabhängigen Vormärzdichter Grabbe fabulierte. Das bei Brecht ins Absurde verkehrte Motiv des Künstlers als Übermenschen, der an der Gesellschaft scheitert, findet heute selbst als Persiflage keinen Resonanzraum mehr. Ersan Montag nimmt mit seiner Cross-Gender-Besetzung dem Stück in MeToo-Zeiten außerdem das Skandalpotenzial, da hier nun kein hemmungsloses, männliches Sexmonster mehr zu erleben ist. Aber um die Baalschen Ideenwelten quasi genderneutral beredt zu machen, dafür gibt das Stück nicht genug philosophischen Zündstoff her. So ermattet der Geist in fast drei langen Stunden bei zugleich größtem Vergnügen der Augen.
Ein genderneutraler Baal. Eberhard Spreng ist nicht so richtig begeistert von Ersan Montags Inszenierung des Brecht-Stücks. Aber jetzt habe ich hier eine umso begeistertere Kritikerin sitzen, Christiane Vielhaber, die eine Ausstellung im Mannheimer Reichs-Engelhorn-Museum mit Fotografien von Antanas Sutkus vorstellt, mit, wie sie im Vorfeld schrieb, lichtbildnerischer Überzeugtheit. Ganz kurze Einordnung: Sutkus, 1939 in Litauen geboren, vor allem als Chronist des sowjetisch bestimmten Litauens bekannt, reiste aber auch mit dem Vorzeigepaar der französischen intellektuellen Szene, Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre, durch sein Land. Christiane Vielhaber, was hat Sie so überzeugt an den Fotografien?
Ja, vielleicht die Einsicht von Sutkus, dass er sagt, normale Menschen haben nichts anderes als den Alltag, die kennen auch nichts anderes. Und niemand porträtiert sie, niemand hält irgendwas fest, also nichts Biografisches. Und als ich die ersten Bilder von ihm vor Jahren gesehen habe, da habe ich erst gedacht, das darf nicht wahr sein. Das ist ja noch meine Kindervergangenheit, dass da Leute noch mit dem Pferdefuhrwerk und in Litauen, wie die leben und wie die Kinder aussehen. Dann habe ich eine andere Ausstellung gesehen mit Bildern von ihm. Da waren dann so Bilder aus einer Blindenschule, Bilder, die ich nie vergessen werde, die ich jetzt auch wieder gesehen habe. So ein Junge, der sie anguckt, und er guckt eben nicht sie an. Er hat zwei riesige Glasaugen. Dann
guckt du sie durch eigentlich, ne?
Der kann gar nicht.
Ach so, ja.
Ne? Das ist das Furchtbare. Oder kleine Mädchen, die bewerben sich für Ballett oder zum Turnen und dann haben die Strumpfhosen an. Das könnten Sie noch nicht mal von Ihrer Oma sich vorstellen, dass die sowas anhatte. Und wie die angefasst werden und wie der Alltag war. Er ist jemand, heute würde man sagen Street Photography oder Straight Photography. Manchmal kann man ihn auch mit Cartier-Bresson verwechseln.
Das klingt auch ein bisschen nach August Sander fast, ne? Dieses alltägliche.
Nee, August Sander war typologisch. Es gibt ein Bild in dieser Ausstellung und da haben sie drei junge Männer mit ihren Pelzmützen und es ist Schnee und die gehen durch den Wald und haben alle drei Blumen in der Hand. Und dann weiß man jetzt nicht, gehen sie zu einer Freundin oder was passiert. Und es gibt von August Sander eine Typologie und das sind Menschen des 19. Jahrhunderts und das sind drei Jungbauern. Also da könnte das in etwa reinpassen. Aber das macht Sutkus nicht. Die Menschen können, sie können die überhaupt nicht einordnen. Sie sehen eher viel Menschen, die auszeichnet, was alle Menschen da in Litauen auszeichnet. Die langweilen sich, die sitzen auf Bänken, die wissen nicht, was sie machen sollen. Es gibt nichts zu kaufen. Sie sehen Leute an Schaufenstern und da ist praktisch nichts drin. Hm. Es ist also wirklich trostlos.
Hat das denn eigentlich keinen Anstoß genommen in der Sowjetunion?
Ja, da sind wir bei einem zentralen Punkt. Er hat vor wenigen Jahren den Erich-Salomon-Preis bekommen und den kriegt man für tolle journalistische Fotos. Also jetzt nicht künstlerische Fotos. Er war ein Auftragsjournalist. Er hat vom Staat Aufträge gekriegt. Es gibt mehrere Fotos, wo man weiß, da haben die gesagt, das wollen wir nicht. Aber es gibt zum Beispiel das Foto der junge Pionier. Und dann sehen Sie so einen kleinen Jungen, wie man das aus der UdSSR erkennt, alle diese glatt geschorenen kleinen Köpfe und dann vorne diese Schleife drin. Und dafür hat er den Michelangelo-Preis, die goldene Plakette gekriegt und dann musste man das natürlich anerkennen, weil so wie dieser kleine Pionier da sitzt, so stellte man sich nicht den strahlenden kleinen Kommunisten vor. Also er hatte schon Schwierigkeiten, aber grundsätzlich kann man sagen, dass er kein Konformist war, dass er sich nicht hat verbiegen lassen. Sein Vater hat sich umgebracht aus politischen Gründen. Freunde haben sich umgebracht aus politischen Gründen. Sein Sohn hat sich umgebracht, was ich auch nicht wusste, dass Litauen das Land, ich dachte immer, es war Finnland, mit den meisten Suiziden ist. Also irgendwas ist da auch schiefgelaufen in diesem Land. Aber sie haben so eine ganz große, sie fühlen eine Empathie.
Ich würde gerne nochmal auf sozusagen den Kern dieser Fotografie zurückkommen, denn wenn man sich die Bilder anguckt, dann hat man das Gefühl, dass es da eine Zeitgleichzeitigkeit gibt von einerseits Momentaufnahme und andererseits Universalanspruch. Würden Sie das auch so sehen?
Also universal kann ich nur sagen, der ganz große Humanist, Sie haben zum Beispiel, plötzlich sieht man die erste Träne oder so ein kleines Mädchen, was im Arm der Oma oder ein kleiner Junge, der so ängstlich zu seinem Vater hochguckt. Oder dann sind so Bilder, da dachte ich, boah, das hätte es bei uns in den 70er Jahren nicht gegeben, Männer, die Kinderwagen ziehen und dann denken sie, wie toll, aber dann sehen sie, das Kind ist denen völlig egal, die stehen dann vor so einem Zeitungsleseapparat und gucken dann dahin. Also universal würde ich wirklich sagen, das ist der Mensch in all seinen Facetten. Universal vielleicht das Erzählerische und das Filmische. 90% dieser Aufnahmen sehen aus wie Filmstills.
Eine begeisterte Christiane Vielhaber über die Ausstellung Kosmos im Mannheimer Reichs-Engelhorn-Museum mit Fotografien des litauischen Fotografen Antanas Sutkus. 10.000 Kinder soll sie vor den kroatischen Ustascha-Faschisten im Zweiten Weltkrieg gerettet haben. Diana Budisavljević. 2017 erzählte der Roman Dianas Liste die Geschichte dieser mutigen Frau. Nun gibt es auch noch einen gleichnamigen Film dazu, der beim diesjährigen Filmfestival im kroatischen Pula ausgezeichnet wurde. Und der eine Debatte über die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg auslöste, in der sich die kroatische Regierung und Wissenschaftler gegenüberstehen. Martin Sander hat unter anderem mit dem Historiker Alexander Jakir über die Geschichtsdeutung gesprochen.
Dianas Liste enthielt mehr Namen als Schindlers Liste. Man geht davon aus, über 7000. Interessanterweise ist vor knapp 16 Jahren, als das Staatsarchiv in Zagreb ihre Tagebücher herausgegeben hat, das relativ wenig in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Jetzt dieser Film von Dana Budisavljević, der hat natürlich ein riesiges Medienecho auch in Kroatien ausgelöst und das kam jetzt etwas mehr zu Bewusstsein.
Sagt der kroatische Historiker Aleksandar Jakir. Dass man die Geschichte von Dijana Budisavljević bislang in Kroatien wenig zur Kenntnis nahm, hat Jakirs Meinung nach politische Gründe.
Ich erkläre mir das damit, dass die kroatische Gesellschaft ein Problem hat, eine klare Stellung zu beziehen zu diesen vier dunkelsten Jahren der kroatischen Geschichte. Der Ustascha-Staat als Satellitenstaat des Dritten Reiches ist in einem Teil der Gesellschaft salonfähig.
Das Tagebuch der Dijana Budisavljević ist ein Spielfilm, der auch historisches Filmmaterial nutzt und einige der geretteten Kinder zu Wort kommen lässt. In ihrem sogenannten unabhängigen Staat Kroatien richtete das Ustascher Regime eigene Konzentrationslager ein, das größte in Jasenovac, gut 100 Kilometer östlich von Zagreb. Dorthin verschleppte man politische Gegner, Juden und Roma, vor allem aber die größten Gegner des damaligen Staates, die serbisch-orthodoxen Bewohner Kroatiens, die seit Jahrhunderten im Land lebten. Als Dijana Budisavljević vom Leid serbischer Mütter und Kinder in den Ustascher Lagern erfuhr, startete sie ihre Hilfsaktion. Sie holte sie aus den Lagern und brachte sie in Heimen und Familien unter. Dana Budisavljević, die Regisseurin, eine entfernte Verwandte der Heldin Dijana, will die kroatische Gesellschaft mit ihrem Film aufrütteln. Seit 20 Jahren versucht man bei uns, die Ustascher Bewegung zu rehabilitieren. Wir haben eine Staatspräsidentin, die erklärt, dass der Ustascher Führer Ante Pavelić kein so schlechter Mensch war. Unsere Politiker kokettieren ständig mit den rechten Wählern. Die Ustascher Bewegung ist gewissermaßen in. Und deren Anhänger demonstrieren ihre Macht. Der regierungskritische Zagreber Historiker Hrvoje Klasić hat das vor wenigen Tagen am eigenen Leib erfahren. Nachdem er Dana Budisavljevićs Film öffentlich gelobt und sich über den Hauptpreis auf dem Filmfestival gefreut hatte, erhielt er Morddrohungen. Mir passiert so etwas schon seit Jahren. Ich bin Kroate, der im Kroatienkrieg auf kroatischer Seite gekämpft hat. Ich bin promovierter Historiker, der seine Ansichten aufgrund seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse öffentlich formuliert. Wenn schon ich mich bedroht fühle, wie sollen sich dann erst die nicht-kroatischen Angehörigen unserer Gesellschaft fühlen, die keinen Zugang zur Öffentlichkeit haben? Die kroatische Regierung wiegelt alle Vorwürfe ab und erklärt Morddrohungen rechtsextremer Kreise zu bedauerlichen Einzelfällen. Hrvoje Klasić wurde allerdings schon mehrfach bedroht. Seinen Kollegen, den Zagreber Historiker und Publizisten Tvrtko Jakovina, wundert das nicht. In Kroatien gibt es keinen Politiker aus der regierenden rechten Partei, der das, was im Zweiten Weltkrieg geschah, verurteilen würde. Diese Regierung hat sogar die kroatische Entsprechung des Hitlergrußes teilweise erlaubt. Jetzt löst ein Film eine Sensation aus, durch ein Thema, das längst hätte allgemein bekannt sein müssen. Hier spielt ein Film die Rolle, die eigentlich das Schulwesen und die Regierung spielen müssten. Die Politik hätte einen klaren Standpunkt zum Ustascher Regime beziehen müssen. Doch das ist nicht geschehen.
Martin Sander über den Film Dianas Liste und die Kontroverse über die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Und in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler geht es jetzt erst einmal nach Dessau.
100 Jahre nach Gründung des Bauhauses wurde heute dort nämlich ein Museum über die Kunstschule eröffnet. Der Glasbau wurde im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem Festakt eröffnet. Bauhausgründer Walter Gropius nannte das Bauhaus ein Laboratorium der Moderne. Kanzlerin Angela Merkel nannte das Bauhaus ein gutes Stück deutscher Geschichte.
Das ist schon eine wunderbare Sache, dass hier in umfassender Weise die Leistung des Bauhauses wieder sichtbar wird. Denn das war ja doch von der Architektur bis zum kleinsten Hausgegenstand eine Avantgarde damals, die uns von der Form her heute ja immer noch sehr gefällt und beeinflusst.
Sagte die Kanzlerin. Die erste Ausstellung heißt Versuchsstätte Bauhaus. An der spätantiken Hagia Sophia in Istanbul, da haben türkische Forscher Schäden entdeckt. Von Haarrissen berichtete die Zeitung Milliyet. Ohne Sanierungsmaßnahmen können sie sich ausweiten und längerfristig das Gebäude gefährden, so die Experten. Schwerlastverkehr etwa setzte dem historischen Bau zu. Das Fundament sei intakt, obwohl Istanbul im Erdbebengebiet liege. Kritisiert werden auch Anbauten an das historische Kulturerbe. So etwa Klimaanlagen. Die Museumsleitung verwies indes auf die Interessen der Beschäftigten an solch einer Klimatisierung. Die spätantike Hagia Sophia war bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 das größte Gebäude der Christenheit. 1934 machte Staatsgründer Atatürk ein Museum aus dem ehemaligen Gotteshaus. Am Tag des offenen Denkmals, da waren heute selten zugängliche historische Bauten und Stätten sowie Archive, Mausoleen oder Werkstätten zu besichtigen. Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch hat den Tag des offenen Denkmals als wichtigen Beitrag zum Erhalt des Kulturerbes im Land gewürdigt. Es sind nicht nur die prächtigen Parkanlagen, herrschaftlichen Schlösser aus der Blütezeit Preußens, sagte sie, für ihr Land, die unsere Denkmallandschaft ausmachen. Dazu gehören auch imposante Kirchengebäude, Industrieanlagen, aufgegebene Ölmühlen, frühere Brauereien und auch archäologische Stätten. Das sagte sie zum Auftakt des Denkmaltages heute. Sie sind unser kulturelles Gedächtnis, das es zu bewahren gilt.
Michael Köhler mit den Kulturmeldungen. Die Regional- und Kommunalwahlen in Russland sind ein Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Außerdem die anhaltende Regierungskrise in London. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.